Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. In dieser Karwoche wird das Thema praktisch von aller Podcasts natürlich die Leidenserzählung Jesu sein. Am Anfang, also heute und morgen, möchte ich Ihnen ein bisschen etwas erzählen zum geschichtlichen und politischen Hintergrund. Sie alle wissen, es gibt einen Typen namens Pontius Pilatus. Dieser selbige ist offenkundig ein Römer und der verurteilt Jesus schlussendlich zum Tod. Was tut ein Römer eigentlich dort? Warum ist er dort und wieso geht dieser Prozess auch so unglaublich schnell vor sich? Holen wir ein bisschen aus. Wenn Sie heute in die Nachrichten hineinschauen, dann wird wahrscheinlich spätestens an jedem dritten Tag irgendein Bericht aus Israel sein und irgendwelche Furchtbarkeiten da zu sehen sein. Dort gibt's jetzt seit der Gründung des Staates Israel, besser gesagt der Neugründung des Staates Israel, offenkundig auch ständig Krieg. Wieso eigentlich? Ich lade Sie ein, einen Blick zu werfen auf meine Webseite, die erreichen Sie unter tagebucheinespfarrers.at und dort sehen Sie eine kleine Karte des Reichs Alexanders des Großen. Alexander war eigentlich der Einzige, der es jemals geschafft hat, die legendären orientalischen Staaten alle zu erobern und zu einem gigantischen Reich zu vereinigen, das natürlich auch nach seinem Tod sofort zerfallen ist. Wenn Sie da einen Blick drauf werfen, wenn Sie sehen, wie riesengroß dieses Reich war, Griechenland, die heutige Türkei, also Kleinasien, das riesige Persien, sprich Iran, bis hinunter zur pakistanischen Grenze, zum Industal. Und auf der anderen Seite sehen Sie dann auch Ägypten. Und wenn Sie einen Blick da drauf werfen, wird Ihnen eines auffallen, dieses Reich ist sozusagen überall dick, also breit. Eine hohe Erstreckung, da kann man wunderbar auf verschiedensten Wegen herumziehen und wunderbare Schlachten veranstalten, wenn es sein muss und wenn man als ein Welteroberer ist. Und es gibt sozusagen ein Nadelöhr in diesem ganzen Reich, das ist dann winzig klein und das ist Israel. Israel hat eine ganz eigenartige Lage. Auf der einen Seite gibt es das Meer. Da war in der Antike nicht sehr viel los. Natürlich, die Griechen hatten schon Schiffe und die Römer waren dann sehr, 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 sehr abhold, überhaupt übers Meer zu fahren. Es hat unglaublich viel Schiffsunglücke gegeben. Auf der anderen Seite haben sie die große arabische Wüste. Und es gibt einen ganz, ganz schmalen Bereich, wo man halbwegs normal unterwegs sein kann. Und dieser ganz schmale Bereich ist de facto das heutige Israel. Israel ist sozusagen der Kern, rein militärstrategisch betrachtet. Wer irgendwas im vorderen Orient herumtun will, also entweder Ägypten erobern will oder Syrien, Irak, Iran, Türkei erobern will, der muss Israel auf jeden Fall in der Hand haben. Das ist der Hintergrund, wieso die Römer sich überhaupt in Israel herumtreiben. Und zwar nicht wenige. Es treiben sich dort vergleichsweise unglaubliche Massen römischer Soldaten herum, sogar mit einem ganz speziellen, mit Sondervollmachten ausgestatteten Oberkommandanten, der zur Zeit Jesu, also zur Zeit im Jahr der Kreuzigung Jesu gerade dieser Pontius Pilatus war. Das heutige Israel und natürlich auch damalige Israel war jener Bereich, der die meiste römische Zuwendung sozusagen auf militärischer Basis bekommen hat und zwar aus dem ganz, ganz einfachen Grunde, weil es a. so wichtig war und zweitens, weil die Juden anders waren als alle anderen. Ist Ihnen im Geschichtsunterricht einmal eine ganz spannende Geschichte aufgefallen? Da gibt's immer so große Eroberer. Also das ist zum Beispiel Alexander der Große, das ist später mal Julius Caesar. Die ziehen da so mit ihren Armeen in der Gegend herum, schlagen irgendwo eine Schlacht, besiegen einen anderen König. Also sie eigentlich nicht, sie sitzen gemütlich im Zelt oder weit hinten und geben nur irgendwelche Befehle und viele tausend Soldaten bringen sich gegenseitig um, von denen ist aber nie die Rede. Also immer irgend so ein Feldherr besiegt einen anderen Feldherrn und ja, dann ist er Ruhe, ne? Dann kehrt dem das Land. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Anscheinend sind die normalen Leute eigentlich nie gefragt worden. Die hatten einmal den einheimischen König. Dann kommt halt ein anderes Heer daher mit einem anderen Typen, der schlägt den, besiegt den irgendwie. Ja, dann haben sie halt einen anderen Chef. Und das ist auch in der ganzen Antike genauso gegangen, die ganze Zeit dahin gegangen. Und da gibt's also ganz tolle Berichte, zum Beispiel von dem römischen General Pompeius. Der war sozusagen der Vorgänger des Julius Caesar, der besiegt in einem einzigen riesigen Anlauf alle orientalischen Königreiche, fängt in Griechenland an, im alten Mazedonien, geht hinüber in die heutige Türkei, saust da bis ins heutige Armenien hin, wendet sich dann nach Süden Richtung Ägypten und ein Königreich nach dem anderen, darunter eben auch das ganz kleine Königreich. Israel ergibt sich oder wird besiegt und der zieht da immer weiter und alles passt schon. Und jetzt ist das unglaublich Spannende dran. Es hat wirklich überall gepasst. Die Einwohner, die waren eh so gewohnt, so irgendwie ihre Herrscher sind eigentlich immer so mindestens Halbgötter und dagegen kann man nichts machen. Also die reagieren so im Namen Gottes irgendwie und alle waren da ganz brav. Und denken Sie doch noch nur mal an eine Geschichte. Sklaven, also allgemein bekannt in der Antike, gibt es überall Sklaven. Und ganz im Unterschied zu dem, was wir uns vorstellen, sind die nicht irgendwie in Ketten dauernd rumgelaufen und wurden irgendwo festgekettet. Im römischen Stadtbild sind ganz viele Sklaven herumgegangen, die waren überhaupt nicht zu erkennen. Nur wenn man es gefragt hat oder vom Benehmen her hat man so etwas dann halt entdeckt, das ist ein Sklave, der war besonders unterwürfig und so weiter und so fort. Die Leute haben sich's gefallen lassen. Also die Antike ist eine Sklavenhaltergesellschaft, wo es einfach nur ein paar Herrschende gibt und der Rest sind Untertanen und die Untertanen tun einfach, was ihnen die Chefs sagen und eine Ruhe ist. Okay? Mit einer Ausnahme. Mit einer großen Ausnahme und zwar wegen der Religion. Das ist Israel. Israel kommt daher, dass ein unsichtbarer Gott eine Horde Sklaven aus Ägypten befreit hat. Und das haben die im Kopf, das haben die total im Kopf drinnen und sagen, naja, eigentlich sind wir ja niemanden Sklaven. Nicht? Nur Gott ist so unser Chef, der Rest kann uns eigentlich gern haben. Israel ist völlig anders. Die Juden sind völlig anders als alle anderen Leute, sind also die Vorläufer hier natürlich der, hoffen wir, Christen, die sich eigentlich auch nichts gefallen lassen, sondern sagen, Gott ist mein Herr ist Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist und sonst keiner. Und damals waren es eben nur die Juden. Und das war jetzt für die Römer, die besetzt hatten, ein unglaubliches Problem, die sind damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Gerade an dem Punkt, der für sie strategisch so irrsinnig wichtig ist, weil da muss dauernd irgendwelche Militärverbände hin und her schicken, nämlich einmal nach Ägypten, dann aber wieder an die Grenze zum den dauernd neu entstehenden Reichen im persischen Bereich, die für die Römer unglaublich gefährlich waren. Genau da drin hast plötzlich Leute, die nicht aufhören. Also man hat ihren König abgesetzt, man hat ihnen erklärt, ihr seid ab sofort, gehört ihr zum Römischen Reich dazu. Und die hören einfach nicht auf. Die geben keinen Frieden. Die geben so sehr keinen Frieden, dass sie mit ihren Aufständen teilweise das Römische Reich in höchste Gefahr gebracht haben. Und es ist kein Wunder, dass einer der größten Siegessäulen, die sie in Rom heute noch vorfinden, den Triumph, den letzten Triumph über das Römische Reich, des römischen Kaisers über das jüdische Volk zeigt. Nicht über den jüdischen König, sondern über das jüdische Volk. Da gibt es also auch den berühmten riesigen siebenarmigen Leuchter, der damals dann nach Rom geschleppt wird mit den ganzen Tempelschätzen und so weiter und so fort. Aber bis zu diesem Zeitpunkt geben die Juden keine Ruhe. Und zwar deswegen, weil sie nur Juden sind, nur Israel sind, wenn sie einfach nur ihrem einen unsichtbaren Gott untertan sind und irgendein Pompeius oder Caesar oder Augustus oder Pontius Pilatus oder sonst irgendein Mensch, das ist ihnen eigentlich ziemlich wurscht. Das bedeutete natürlich im Gegenzug, dass die Römer wirklich absolut jeden Juden umgebracht haben, der auch nur den Anschein erweckt hat, irgendwie gefährlich werden zu können. Jesus wird genau aus diesem Grund umgebracht. Also der Pontius Pilatus, dem ist das natürlich völlig wurscht, so irgendwelche Geschichten von wegen Sohn Gottes oder so. Das ist irgendeine Streiterei der Juden untereinander. Das geht dem doch sowas von vorbei an seinem Interesse. Aber es ist ein populärer Mann, dem Herrn Füllele zu. Was ist, wenn der wieder zu einem Aufstand aufruft? Also bringt man um. Zwei Dinge prägen diese Karwoche im biblischen Kontext, und zwar in unglaublich spannender Art und Weise. Auf der einen Seite Menschen, die einfach davon ausgehen, wir unterwerfen Menschen und die haben dann zu gehorchen und eine Ruhe ist. Und auf der anderen Seite ein Volk, das immer sich daran festhält, festkrallt. Gott allein ist unser Herr und sonst gar keiner. Und wenn uns jemand blöd kommt, dann machen wir einen riesigen Aufstand. Jesus wird zum Opfer werden, genau in dieser unglaublichen Spannbreite. Natürlich, die Römer bringen also jeden um, der irgendwie populär ist, der nicht kontrollierbar ist. Hunderte von Juden teilweise an einem Tag werden hingerichtet von der römischen Besatzungsbehörde, die nur irgendwie vielleicht was Blödes gesagt haben. Auf der anderen Seite das jüdische Volk, das den Glauben nicht aufgibt, dass Gott sie wieder, so wie damals, in Ägypten erretten wird. Zwischen diesen beiden Positionen wird dieser Jesus aus Nazareth zerrieben werden. Und ich meine, seien wir uns ehrlich, ich brauche jetzt nicht weiterreden. Über das Zerriebenwerden zwischen Menschen, die einem sagen wollen, was wir zu tun haben, und anderen Leuten, die falsche Erwartungshaltungen an uns herantragen. Ich glaube, das kennt jeder von uns ganz hervorragend. Und trotzdem, einen gesegneten Abend.